haben es ja zuvor schon in Frankreich, in den Banlieues erlebt, wir haben es in Griechenland, in Athen erlebt. Es wird auch anderswo gebankt von den Regierungen, dass dergleichen passieren könnte, wobei die Reaktion ja ganz eindeutig ist. Alles, was auf eine Verbesserung der Lebensverhältnisse der Rebellierenden, wie immer man das jetzt bezeichnen will, jedenfalls der Leute, denen es gar nicht gut gehen kann, wenn sie sowas machen, dass dem begegnet wird durch eine Besserstellung ihres Lebens, eine Besserung ihres Lebens, eine Hebung ihrer sozialen Situation, sondern es wird quasi gleichzeitig, sowohl in Griechenland als auch in Frankreich war das so und als jetzt in England, wird gleichzeitig angekündigt, dass weitere soziale Rechte gekürzt und soziale Leistungen beschnitten werden sollen. Und dann bleibt natürlich nur die Ablösung oder Überführung dessen, was mal Sozialstaat hieß, in einen Polizeistaat. Das heißt, der Bürgerkrieg wird geführt, wird angenommen. Cameron sagt, er wolle gegebenenfalls auch die Armee einsetzen. Diese Diskussion würde in Deutschland, wenn etwas Ähnliches oder nur von Ferne Vergleichbares passieren würde, sofort aufkommen. Und die Vorbereitungen dafür, die Polizei zu militarisieren oder das Militär als Polizei einzusetzen, sind ja auch in Deutschland schon weit fortgeschritten.
Was mir aufgefallen ist, im Unterschied zu Athen und zu den Banlieues, auch zu Kopenhagen, könnte man jetzt davon sprechen, das, was in England zu sehen ist, hat sehr viel Vergleichbares zu dem, was man sonst aus Brasilien, aus den Favelas kennt oder aus den Townships in Südafrika. Also es gibt gar keine politischen Institutionen, die angegriffen werden. Das war in den anderen Fällen jeweils noch anders. Es findet innerhalb der Bevölkerung statt. Es ist völliges Fehlen jeglicher Adressierung festzustellen. Und man denkt sich doch immer noch so im Hinterkopf, das müssen Leute, die verantwortlich politisch unterwegs sind, müssen doch solche Entwicklungen sehen. Und natürlich tun sie das nicht, in dem, wie du das jetzt auch beschreibst. Sie haben nur ganz bestimmte Mechanismen. Es ist eine Situation, die out of control gerät.
Wobei es natürlich so ist, dass auch wenn diejenigen, die da nachts durch die Straßen ziehen und Läden anzünden und ausräumen, keine direkte politische Adresse ansprechen. Also nicht, vor dem Parlament aufmarschieren oder auch die Organe der staatlichen Gewalt angreifen. Das ist nur im ersten Schritt so. Denn selbstverständlich in dem Moment, wo die Polizei so massiv auf den Plan tritt, wird sich das ändern. Dann werden doch die staatlichen Organe als die Gegner entdeckt werden. Ganz natürlich, weil das sind die, die da zuschlagen und gegen die man dann sich wehren wird müssen.
Wir haben ja in Großbritannien nach wie vor eine sehr starke, auch parlamentarisch vertretende, über den Trotzkismus verankerte Arbeiter. Bewegung vielleicht nicht, aber doch so etwas wie eine Arbeiterklasse, die nicht zuletzt sich auch kulturell und politisch bemerkbar macht. Da war das schon Anfang der 60er Jahre so, dass eine Irritation eintrat, weil man nicht so recht wusste, wie geht man jetzt mit diesem neuen Phänomen, was ja in Großbritannien viel stärker war zunächst als auf dem europäischen Festland, Jugendbewegung um. Im Wesentlichen gab es da ja zwei, die sich auch so bemerkbar machten, männlich dominiert, in Form von Ausschreitungen, also eben in den Kurbädern, was jetzt ja das richtige Datum da ist, Anfang der 60er Jahre, die sogenannten Margate Riots, Mods, also was die Abkürzung ist für Modernist, muss man immer dazu sagen, also sind diejenigen, die sich für modern erklären und die Rocker. Und bei den Rockern war es so recht eindeutig, ja, also da kann man vom Äußeren schon sehen, dass da alles verloren ist, um die irgendwie wieder in die bürgerliche Gesellschaft reinzuholen. Und bei den Mods war das ein bisschen was anderes, eine sehr schick gekleidete Angestellten Jugendkultur mit eigentlich sehr bürgerlichen oder zumindest kleinbürgerlichen Aufstiegsfantasien. Und die fangen jetzt an zu randalieren und da ist man auch linksparteipolitisch überfordert gewesen. Was ist das jetzt? Die haben keine politischen direkten Forderungen, da geht es nicht um Lohnerhöhung oder eben Klassenkampf, sondern da geht es um Artikulation von irgendwelchen jugendlichen Gebaren und das ist passiert und zieht sich so weiter fort. Es hat eine ganze Reihe von Forschung letztendlich auch gegeben, auch linker kritischer Forschung, die irgendwie versucht hat, das auch politisch zu verorten, selbst wenn das jetzt offenkundig erstmal nicht unmittelbar politisch sich artikuliert. Um das so ein bisschen abzukürzen, da haben wir dann in den, übrigens auch schon damals Skinheads, ne? Was eine diffus, nicht linke, aber nicht rassistische Bewegung war, zumindest im Hinblick auf die ganzen westindischen Einwanderer, Migranten, also es gab, war schon, Migranten kann man nicht wirklich sagen, also postkoloniale Situation. Also es gab eine Skinhead-Kultur, die sozusagen schwarz und weiß war, gleichzeitig aber ein enormes rassistisches Angriffspotenzial gegen pakistanische, vor allen Dingen und indische Menschen, die in Großstädten da gelebt haben, gezeigt hat. Und dennoch eben diffus links. Und das ändert sich in den 70er Jahren, bemerkenswerterweise mit dem Punk, der eigentlich eine Wende ins Politische bringt. Gerade indem er aber politisch unterwegs ist, eine Irritation nochmal hervorbringt, wie das, was da jetzt passiert, politisch, parteipolitisch zu verorten ist. Darüber ist das Phänomen zu erklären, dass in sehr kurzer Zeit die Faschisten, also die National Front vor allen Dingen, es geschafft haben, in diesen Jugendkulturen ihre Truppe zu rekrutieren und auch letztendlich dafür gesorgt haben, dass es zum Beispiel in der Skinhead-Kultur diesen heute ja allseits bekannten Dreh ins Neofaschistische gegeben hat. Das kommt ja nicht von ungefähr, dass hier jetzt weitgehend auch jüngere Menschen, Jugendliche auf der Straße sind, auf beiden Seiten im Übrigen, die gleichsam ja nicht einfach nur demonstrieren, in irgendeiner Weise Forderungen, ernstzunehmende, nicht ernstzunehmende, gefährliche, gute, sondern die gleichzeitig ja auch reklamieren, dass sie gesellschaftliche, in Klammern politische oder ersatzpolitische Instanzen sind. In dem Verhältnis ist es natürlich erstmal interessant, dass man jetzt diese Auseinandersetzung hat, die sich zwar festmachen an einem bestimmten Eingriff des Staates, nämlich an polizeilichen Aktionen, die zu Toten geführt haben, und andererseits aber dieses Aufbegehren dagegen ja sich in keinster Weise politisch in dem Sinne artikuliert, als dass da in irgendeiner Form ein radikal emanzipatorisches Programm hintersteckt. Und jetzt fand ich nur bemerkenswert, dass sich die Polizei in jeder Hinsicht, also auch der Tod spricht ja schon dafür, da überfordert sieht. Der Staat selber überfordert sieht, auch die politischen, parlamentarischen Reaktionen sind ja da sehr irritiert, um das mal so ein bisschen lapidar zu sagen. Überfordert auch deshalb, weil sich sozusagen diejenigen, die in irgendeiner Weise jetzt von diesen Ausschreitungen betroffen sind, Einzelhändler, in Anführungszeichen normale Bürger, die leisten jetzt Gegenwehr. Und da sind dann die Bürgerwehren auf einmal auf der Straße, Demonstrationen. Und man kann alleine schon in so einem üblichen rassistischen Blick das nach Hautfarbe sortieren, wer hier auf welcher Seite wofür auf der Straße ist. Und da fand ich es bemerkenswert, in einem Nachrichtenbeitrag zu hören, dass bei diesen eben weißen, man muss auch sagen, vom Auftreten hooliganartigen Bürgerwehren, die, also es sind Männer, die dann auch sowas in die Kamera sagen wie Frauen und Kinder sind zu Hause und die Männer verteidigen jetzt das Viertel. Dass also in einem Fernsehbericht davon die Rede war, dass da auch die English Defense League mit dabei ist. Das ist also eine neofaschistisch, offen faschistische, nationalistische Organisation. Das wurde aber so dargestellt, als seien die sozusagen, und die hatten dann auch Gelegenheit, sich selber so darzustellen, als seien sie diejenigen, die eigentlich die Arbeit der Polizei machen, nämlich sie kontrollieren den Mob, der jetzt auf der Straße ist. Also sie sind diejenigen, die dafür sorgen, dass es jetzt nicht Mord und Totschlag gibt auf der Straße und garantieren die gesellschaftliche, letztendlich eben auch staatliche Ordnung. Da wurde natürlich mit keinster Silbe erwähnt, um was für eine Bande es sich bei dieser Defense League handelt. Das scheint ja jetzt langsam ins Bewusstsein zu dringen, mit was für Leuten man da zu tun hat.
Was mich besonders beeindruckt hat, war ein Interview mit einem dunkelhäutigen älteren Mann aus den ehemaligen Kolonien. Es ist schwer, da nicht in den Jargon zu verfallen, der in den Rundfunknachrichten verwandt wird, also der Randalierer und Chaoten und was auch immer. Der hat erzählt, ganz ruhig, dass sein Sohn, nachdem er zum 5. Mal innerhalb einer Woche von Polizeistreifen angehalten worden ist und sich ausweisen musste, ohne irgendeinen Anlass geboten zu haben, der allein auf dem Weg zur Arbeit war oder nach Hause oder ins Kino, da ist ein Rassismus am Wüten bei der englischen Polizei, der einfach jetzt die Leute zum ersten Mal richtig treibt, zu sagen, es ist alles egal, wir lassen uns das nicht mehr gefallen.
Marcus Dow, are you shocked by what you've seen there last night?
No, not at all. I have been living in London for 50 years. There are so many different moods and moments. But what I was certain about, listening to my grandson and my son, is that something very, very serious was going to take place in this country. Our political leaders had no idea. The police had no idea. But if you looked at young blacks and young whites with a discerning eye and a careful hearing, they have been telling us, and we would not listen, that what is happening in this country to them.
Mr. Howe, if I can just stop you, Mr. Howe, for a moment. You say you're not shocked. Does this mean that you condone what happened in your community last night?
Of course not. What I'm going to condone it for, what I'm concerned about more than anything else, there is a young man called Mark Duggan. He has parents, he has brothers, he has sisters, and few yards away from where he lives, a police officer blew his head off.
Well, Mr. Howe, we have to...
Let me finish.
Mr. Howe, we have to wait for the official inquiry before we can say things like that. We don't know what happened to Mr. Duggan. We are going to wait for the police report on it. If I can take you on a little bit, you were talking about your grandson, you were talking about young people. You were talking about your grandson, you were talking...
They have been stopping and searching young blacks for no reason at all. I have a grandson, he's an angel, and he began to think he was coming of age when the police slapped him up against the wall and searched him, and he thought he had now had a gold star. I asked him the other day, apropos of a sense that something was going seriously wrong in this country, I said, how many times have the police searched you? He said, Papa, I can't count. there so many times.
Mr. Howe, that may well have happened, and if you say it did, I am not to gainsay you, but that is not an excuse to go out rioting and cause the sort of damage that we have been seeing over the last few days.
Where were you in 1981 in Brixton?
Mr.
They had I don't call it rioting, I call it an insurrection of the masses of the people. It is happening in Syria, it is happening in Clapham, it's happening in Liverpool, it's happening in Port of Spain, Trinidad, and that is the nature of the historical moment.
Mr. Howe, if Mr. Howe, if I can just ask you, you are not a stranger to riots yourself, I understand, are you? You have taken part in them yourself.
I have never taken part in a single riot. I've been on demonstrations that ended up in a conflict. And have some respect for an old West Indian Negro and stop accusing me of being a rioter. Because you won't tickle me to get abusive. You just sound idiotic. Have some respect.
Douglas Howe.
Have grandchildren.
Thank you very much for joining us from Croydon. Douglas Howe, their writer and broadcaster.
Anhand des Videos, was wir hier nicht sehen, sondern nur hören konnten. Wenn man sich das ansieht, dann sieht man in diesem Bild des Mannes, der dort interviewt wird, eine unglaubliche Verzweiflung über das, was wir hier gerade besprechen. Auch die Unmöglichkeit, das als emanzipatorisches Potenzial noch wahrnehmen zu können und zugleich die Empörung darüber und darüber, wie es über die Jahrzehnte immer weiter in diese Richtung gegangen ist, weil diese Menschen nicht gehört worden sind, ihnen nicht mit Respekt begegnet worden ist. Deswegen nochmal zurück in die Beschreibung auch des Clash-Songs und der Skinhead-Bewegung. Das Versagen der Linken, so verstehe ich dich, bestand darin, das Politische nicht zu erkennen und einfach nur die traditionellen Sichtweisen draufzulegen als Schablone.
Das wäre vielleicht das grundsätzlich doch globale Problem von dem, was sich hier für eine Linke stellt. Und man kann es im Übrigen an sehr viel völlig unterschiedlichen Punkten nachvollziehen, meine ich, inwiefern das ein Problem ist, innerhalb der Linken, eigentlich in der zweiten Hälfte, spätestens im 20. Jahrhundert, natürlich immer auch eingedenk der politischen Ereignisse, gesellschaftlichen Ereignisse in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nämlich wenn ich eben so ein bisschen lax gesagt habe, in Großbritannien, in England, hat man eigentlich immer eine starke Arbeiterbewegung, da war ich ein bisschen zögerlich, gehabt bis heute, dann ist es ja genau schon mal, zumindest lokal betrachtet, das Problem, eine linke Politik zu haben, die nach wie vor an dem festhält, was man so gemeinhin als Klassenkampf-Fetisch beschreibt. Jetzt ist gleichzeitig aber natürlich, ich will jetzt da kein völlig anderes Fass aufmachen, aber ich glaube, man kann gleichzeitig sehen, dass von einer distanzierten Betrachtung das tatsächlich sehr schwer ist. Und dieses Moment von Verzweiflung, auch von Resignation im Übrigen, wie das Adorno auch schon Ende der 60er Jahre festgestellt hat, dabei ist, nämlich man findet nicht recht den Punkt, von dem aus überhaupt sowas wie das, was gesellschaftliche Verhältnisse gesellschaftlich macht, implementiert werden kann in diese Verhältnisse. Und ich meine, also das ist jetzt die große Abweichung, aber nur um daraus eine Klammer zu bilden, ich meine, dass man das sehr gut daran sehen kann, dass die Antworten auf diesen Klassenkampf-Fetisch eigentlich nur zwei Extreme kennen, die sich auch heute noch diametral entgegenstehen, mitunter auch mit persönlichen Feindschaften. Nämlich auf der einen Seite gibt es das, was man so gemein als Werttheorie bezeichnet, also wo versucht wird, die Kapitalverhältnisse als solche über die Verwertungslogik greifbar zu machen. Das sind natürlich Theorien, die für die innerdynamischen Entwicklungen des Kapitalismus höchst brauchbar sind, aber genau bei allen Formen solcher Auseinandersetzungen komplett versagen. Auf der anderen Seite hat man aber eben diese Theorien, die davon, also von dieser Werttheorie gar nichts wissen wollen und die sich eben kaprizieren auf das, was ich vorhin angedeutet habe, mit den Versuchen aus vor allen Dingen Jugendbewegungssymboliken irgendwelche emanzipatorischen, widerständigen Gehalte herauszulesen. Und dem fehlt allerdings jede Substanz. Ja, also das ist ja auch das Problem, sagen wir so, wenn jetzt diese rechten Bürgerwehren oder überhaupt Bürgerwehren nicht auf der Straße wären, da kann man sich sicher sein, dass es, wenn sich das jetzt noch ein paar Tage hinzieht, man sofort irgendwelche diese ganzen Auseinandersetzungen verteidigenden Artikel finden würde. Also die relativ blind einem Aktionismus folgen, Hauptsache es passiert irgendwas, da brennen ein paar Häuser, da werden Polizisten mit Stein beschmissen und schon hat man seine linke Bewegung, die man immer haben wollte. Das ist aber das Problem. Also das, einmal mehr ist meines Erachtens eigentlich, also um das so ein bisschen drastisch zu formulieren, keinen wirklichen Begriff für Gesellschaft mehr gibt. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht irgendwie kulturpessimistisch oder konservativ, mitnichten. Kein Begriff von Gesellschaft gibt, an dem überhaupt so etwas zu entwickeln wäre wie eine Kritik eben dieser Gesellschaft, die über blinde Verzweiflung, blinde Wut hinausginge. Es kommt auch nicht von ungefähr, dass dieser Appell von dem Mann war Respekt. Ja. Also eigentlich etwas, wo man denken müsste, das sollte doch, also nach ich weiß nicht wie viel 10.000 Jahren Zivilisationsgeschichte, zumal im 21. Jahrhundert in der bürgerlichen Gesellschaft, Zeitalter der Aufklärung, völlig selbstverständlich sein, dass also bei allem Übel, was passiert, den Menschen zumindest Respekt zuteil wird.
Nun sind eben auch die Opfer der Ausschreitung, ich bleib bei diesem Begriff, weil ich das nicht anders fassen kann. Es gibt keine politischere Kategorie gerade, auch wenn das möglicherweise dann missbrauchbar wird. Die Opfer sind eben auch rassistisch Ausgegrenzte, die allerdings sozial angepasst gelebt haben.
Das ist richtig, aber das ist, so geht es ja immer. Also es wird immer der Nächststehende niedergetreten. So ist es ja auch bei Auseinandersetzungen in Deutschland immer gelaufen. Weil man sich nach oben nicht mehr wehren konnte, dann einfach den Nächstliegenden angegriffen hat, ja, dem es womöglich noch schlechter ging als einem selber.
Das liegt so ein bisschen, wenn man es versucht, so politisch einzuordnen, vielleicht da begründet, dass sozusagen die Hegemonie über diese Auseinandersetzung an die Banden übergegangen ist, nachdem politische Akteure schon lange kein Widerhall mehr gefunden hatten.
Sehr schön, Band The Clash, gibt es ja auf der zweiten Platte von denen ein Stück, das heißt White Riot, mit eben dann auch der Textzeile I want a white riot. Und ich habe mich damals, also so von Ende der 70er die Platte, ich glaube 79 bin ich ganz sicher, ich habe mich damals immer schon gewundert, wieso wollen die einen weißen Aufstand. Das geht aber eben darum, dass sie sagen, die Schwarzen machen das, die kriegen das hin. Und die Weißen, also im kleinbürgerlichen Milieu abgesagt, die kriegen da ihren Arsch nicht hoch. Und darauf zielte das. Und genau diese Gemengelage meine ich jetzt, wie gesagt, rein spekulativ und zur Diskussion, aber glaube ich, kann man wiedererkennen in dem, was da heute passiert, einschließlich eben auch der 30, 40 Jahre, die jetzt vergangen sind. Nämlich, wir haben ein enormes Frustrationspotenzial bei Menschen, die immer ausgeschlossen waren aus gesellschaftlichen Strukturen, die immer schon von rassistischer Diskriminierung in mal offener, mal versteckter Weise betroffen waren. Da entlädt sich was, auch in einer Weise, wo es tatsächlich nicht zur Solidarisierung kommen kann, weil das, was sich da entlädt, ist natürlich genauso unmenschlich wie das, was den Jahrzehnten widerfahren ist. Und gleichzeitig organisiert sich aber, statt dass es eben eine Struktur gibt, wo eine dann doch noch einigermaßen stabile Linke eingreifen könnte, lädt sich auf der anderen Seite sowas in diesen Bürgerwehren und das ist jetzt gleichsam auch nur spekulativ, aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das, was da jetzt passiert, einen Vorgeschmack gibt auf das, wie in den kommenden Jahren eventuell auch immer im Verhältnis zu gesamtgesellschaftlichen Situationen solche Formen von Konflikten ihren Ausdruck finden werden. Und das ist meines Erachtens sehr beunruhigend, ja. Weil, letzter Satz, wir einmal mehr, und da sind wir beide uns ja, glaube ich, einig, vor dem Problem stehen, dass nicht wirklich eine strukturelle Einbindungsmöglichkeit da ist, um solchen Formen von Wut in irgendeiner Form einen reflexiven Charakter zu geben, dass daraus eine provokative, wenngleich eben auch emanzipatorische Bewegung entstehen könnte.